Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Jonas Rehse am Mikrofon, guten Tag. Ein gutes Gespür hat die Generalstaatsanwaltschaft Dresden bewiesen, kurz nachdem der Bitcoin nach dem Attentat auf Donald Trump ordentlich zugelegt hatte, hat sie jetzt 50.000 Bitcoins verkauft im Wert von 2,6 Milliarden Euro. Wir berichten am Ende der Sendung. Und so einen Geldregen würde sich auch die Bundesregierung wünschen. Noch immer klafft eine Finanzierungslücke im Haushaltsplan. Und auch in Europa geht es um die grundsätzliche Ausrichtung der Haushaltspolitik. Schulden, gemeinsame Ja oder Nein. Dazu gleich ein Gespräch mit Guntram Wolf vom Think Tank Brügel in Brüssel. Das politische Berlin hat aufgeatmet, als sich die Ampelkoalition nach langem Ringen endlich auf einen Haushalt für das kommende Jahr einigen konnte. In dieser Woche soll er offiziell auf den Weg gebracht werden und das, obwohl noch einige Fragen offen sind. Zum Beispiel, wie das immer noch klaffende Milliardenloch gestopft werden kann. Jörg Münchenberg.
Monatelang hatten die Ampelspitzen um den Haushalt 2025 gerungen. Am Ende, das räumte auch Bundeskanzler Olaf Scholz, SPD, nach der Einigung Anfang Juli ein, hätten alle, also SPD, Grüne und FDP, Zugeständnisse machen müssen.
Wir haben es uns bestimmt nicht leicht gemacht, nach bald 3 Jahren in dieser Koalition, wenn ich das hier so sagen darf. Wir machen es uns nicht wirklich immer leicht. Wir ringen hart um die Sache und wir suchen Kompromisse.
Tatsächlich aber weist der Haushaltsentwurf für das kommende Jahr noch immer eine Finanzierungslücke von 17 Milliarden Euro auf, die sogenannte globale Minderausgabe. Ein Teil davon, nämlich 9 Milliarden Euro, sollen im weiteren Haushaltsvollzug gedeckt werden durch Geld, das in der Regel von den einzelnen Ministerien nicht verbraucht wird. Ein haushaltstechnisch durchaus geläufiges Verfahren. Die dann noch fehlenden 8 Milliarden will Finanzminister Christian Lindner, FDP, wiederum mit Hilfe von 3 durchaus umstrittenen Ansätzen finanzieren. Zum einen sollen nicht verbrauchte Mittel der staatlichen Förderbank KfW, die ursprünglich für die Gaspreisbremse verplant waren, nun für den Bundeshaushalt genutzt werden. Außerdem sollen an Bahn und die Bundesautobahn GmbH Kredite fließen. Diese, so die Idee aus dem Kanzleramt, müssten dann auch nicht auf die Schuldenbremse angerechnet werden, weil damit neue Vermögenswerte geschaffen würden. Unionsfraktionsvize Matthias Mittelberg zeigt sich jedoch gegenüber dem Deutschlandfunk von diesem Ansatz nicht überzeugt.
Solche Kredite sind ja nur dann auf die Schuldenbremse nicht anzurechnen, wenn sie, ich sag das mal, werthaltig sind. Das heißt, ihnen müssen auf der anderen Seite wirkliche Werte entgegenstehen. Und dass Kredite an die Bahn bei der defizitären Bahn tatsächlich werthaltig sind, das kann man massiv in Frage stellen.
Vorsorglich lässt auch Lindner die geplante Transaktion juristisch prüfen. Gleichzeitig wird das Kabinett zusammen mit dem Haushalt auch die Eckwerte für das geplante Wachstumspaket beschließen. 49 Punkte hat die Ampel darin aufgelistet, angefangen von steuerlichen Erleichterungen für Bürger und Unternehmen, Bürokratieabbau, steuerliche Arbeitsanreize für ausländische Facharbeitskräfte und Arbeitnehmer bis hin zu schärferen Sanktionen für die Bezieher von Bürgergeld. Das alles soll unter dem Strich ein zusätzliches Wachstum von 0,5% und Steuermehreinnahmen von 6 Milliarden Euro bringen. Alles schon in den Haushalt 2025 eingerechnet und deshalb bedenklich, meint Unionsfraktionsvize Mittelberg.
Weil dieses Wachstum natürlich erstmal eintreten muss und vor allen Dingen auch die Erträge daraus, sprich auch die steuerlichen Erträge. Diese Prognose darf man und muss man sehr in Frage stellen und das ist ein zusätzliches Belastungskriterium für diese Haushaltsplanung.
Morgen wird das Kabinett den Haushalt dennoch formal beschließen, der dann Mitte August zur weiteren Beratung an den Bundestag weitergeleitet werden soll.
Und Ähnliches spielt sich gerade auf europäischer Ebene ab. Bundesfinanzminister Christian Lindner heute vor dem Treffen mit seinen europäischen Kollegen in Brüssel.
Wir sind in geoökonomisch unsicheren Zeiten. Wir sehen auch Unsicherheiten innerhalb der Europäischen Union und in einigen Mitgliedsländern. Und deshalb ist Deutschland unverändert der Auffassung, dass wir eine restriktive Fiskalpolitik brauchen.
In Brüssel haben die europäischen Finanzminister über die Neuausrichtung der Haushaltspolitik diskutiert. Auch hier eine der zentralen Fragen, gemeinsame Schulden, ja oder nein. Guntram Wolf, Senior Fellow beim Brüsseler Think Tank Brügel, sagt, langfristig gäbe es gar keinen Weg daran vorbei an gemeinsamen Schulden. Aber das klare Nein dazu von Finanzminister Lindner ist erstmal richtig.
Ja, also wenn es um eine Verhandlungsstrategie geht, denke ich, ist es ein guter Eröffnungsschachzug, denn man muss natürlich hier verhandeln und erstmal bestimmte Reformen durchsetzen. Aber im Ergebnis wird es aus meiner Perspektive darauf hinauslaufen, dass wir tatsächlich gemeinsame Schulden benötigen, insbesondere für den Verteidigungsbereich.
Also langfristig wird man daran gar nicht vorbeikommen.
Naja, also wenn man sich die Perspektive der Bundesrepublik Deutschland ansieht, dann gibt es eigentlich zwei Möglichkeiten, um die Aufrüstung zu finanzieren. Eine ist über Schulden im Inland. Der Bund muss sich verschulden, ein zweites Sondervermögen oder über europäische Schulden. Bei beiden gibt es erhebliche Schwierigkeiten, auch verfassungsrechtliche Schwierigkeiten. Den Weg, europäische Schulden zu nutzen, wäre aus vielerlei Perspektive der einfachere. Und er würde es auch ermöglichen, bestimmte Synergien gerade in der Beschaffung, zum Beispiel für die gemeinsame Luftverteidigung, die man ja sowieso gemeinsam machen möchte, dann auch zu heben und zu nutzen.
Ist das jetzt alles dem Posten Verteidigung zu schulden oder gibt es auch noch andere Bereiche, warum das jetzt unbedingt gerade notwendig ist?
Naja, also ich bin mit dem Finanzminister einer Meinung, dass wir auch eine Reform des europäischen Haushalts anstreben müssen. Der europäische Haushalt finanziert viele Dinge, die nur begrenzt zukunftsgewandt sind, inklusive der Landwirtschaftspolitik, aber auch Teile der Kohäsionspolitik. Das ist die großen Ausgabenposten, die wir derzeit haben. Bei all diesen Posten gibt es massive politische Interessen, die aufrechtzuerhalten, so wie es auch in einem Bundeshaushalt sehr schwer ist, tatsächlich Gelder umzuschichten. Aber wir müssen da Druckinstrumente entwickeln, um letztendlich zu einer Verbesserung dieser Ausgabenstruktur zu kommen, sowohl beim Bundeshaushalt wie beim europäischen Haushalt. Und deswegen ist es schon aus meiner Sicht erstmal angemessen, eine harte Linie zu fahren, um dann am Ende möglichst die Investitionen, die wir benötigen in Wettbewerbsfähigkeit, in Digitalisierung und in andere Bereiche, möglichst aus bestehenden Haushaltsmitteln und Umschichtung der bestehenden Haushaltsmittel zu finanzieren. Am Ende, wie so immer, wird es auf einen Kompromiss hinauslaufen, bei dem jeder ein bisschen nachgeben muss. Aber man muss am Anfang schon auch ein paar harte Positionen beziehen, sonst kommt am Ende auch nichts mehr raus.
Es ist ja aber auch eine Grundsatzentscheidung, bei der es jetzt ja eher auch nur ein Ja oder Nein geben kann. Kompromisse zu finden ist da ja eher schwierig. Würden Sie denn aber sagen, dass man gerade auf bundespolitischer Ebene und jetzt auf Europaebene gerade quasi eine gemeinsame oder eine ähnliche Grundsatzdiskussion verfolgen kann?
Naja, wir verfolgen auch in Deutschland bei der Diskussion zum Haushalt jetzt eine grundsätzliche Debatte, die aus meiner Perspektive bei Weitem nicht radikal genug geführt wird. Im Gegenteil, der Haushaltsentwurf, der jetzt da ist, der Bundeshaushaltsentwurf, ist ein Entwurf, bei dem letztendlich jeder so ein bisschen was Kleines zugesteht. Aber am Ende im Kern gibt es keine riesige Veränderung. Und ich denke, das ist tatsächlich ein Problem in der aktuellen Zeit. Wir können es uns nicht leisten, den Verteidigungshaushalt, den Einzelplan 14, praktisch konstant zu lassen. Also insofern ist das schon eine ähnliche Debatte. In Europa ist es alles noch mal um einiges komplexer. Und das große Thema ist natürlich Frankreich. Frankreich hat massiven Konsolidierungsbedarf und derzeit keine Regierung und keinen Plan, wie man diesen Konsolidierungsbedarf hinkriegen soll.
Und da denkt man ja dann, ja klar, dass die jetzt für gemeinsame Schulden plädieren. Muss man sich da denn eigentlich Sorgen machen, dass jetzt gerade diejenigen Länder laut nach europäischen Gemeinschaftsschulden schreien, die gerade selbst quasi sich hochverschuldet haben?
Ja, das ist natürlich ein Problem und ein Teil der ganzen Diskussion. Deswegen ist sicherlich eine politische Bedingung für gemeinsame Verschuldung, dass man in Frankreich endlich diese Konsolidierung glaubwürdig angeht. Und dazu ist natürlich politisch die Lage derzeit zumindest nicht gegeben. Und ich würde sagen, wir müssen auch uns klar machen, wofür man gemeinsame Schulden nutzen wollte. Und da ist eben die Initiative der europäischen Luftverteidigung ja gerade eine deutsche Initiative, bei denen Frankreich eher skeptisch gestimmt ist derzeit und bei dem die Großteil der Mittel eben nicht an französische Rüstungsunternehmen gehen. Also insofern wäre das schon auch eine Verhandlungsposition, die, glaube ich, aus deutscher Sicht durchaus akzeptabel ist.
Bleiben wir noch kurz bei Frankreich, Herr Wolf. Frankreich hat ja gerade auch ein Defizitverfahren am Hals wegen zu hoher Neuverschuldung. Mit einer Linksregierung könnte die Verschuldung von 111% dann noch weiter steigen. Machen Sie sich Sorgen um die Stabilität des europäischen Finanzmarktes?
Nein, also die 111% machen mir jetzt erstmal als solche keine Sorgen. Was mir Sorgen macht, ist der mangelnde Wille, den Haushalt tatsächlich zu konsolidieren. Das ist kein komplett neues Phänomen. Frankreich hat eigentlich seit Jahrzehnten damit ein Problem. Aber es ist jetzt schon ein Maß erreicht, bei dem man wirklich sich Sorgen machen muss. Nämlich die Defizite sind über 5% derzeit. Und wie gesagt, wenn es jetzt einen klaren politischen Plan, wenn es eine Regierung gäbe und eine politische Mehrheit gäbe, diese 5% wieder runterzuführen auf ein akzeptables Maß, auf 2 oder 3% Defizite, also unter der 3% Maastricht-Grenze auf jeden Fall, dann würde ich mich relativ wohlfühlen, einfach auch, weil Frankreich insgesamt natürlich auch ein Land ist, das relativ gute Wachstumsraten hat. Da steht es nicht schlechter da als Deutschland, ganz im Gegensatz zu Italien.
In Brüssel haben die europäischen Finanzminister heute über die Neuausrichtung der Haushaltspolitik diskutiert. Das war Guntram Wolf, Senior Fellow beim Brüsseler Think Tank Brügel, hier im Deutschlandfunk um 17 Uhr gleich 17 Minuten. Die Neuverschuldung in Deutschland für dieses Jahr soll auf etwas mehr als 50 Milliarden Euro steigen. Wir haben es eingangs gehört. Das ist in etwa so viel, wie dem Staat an Steuern entgangen sind durch den Steuerbetrug der sogenannten Cum-Cum- und Cum-Ex-Geschäfte. Diese Aufarbeitung dieses Skandals hält noch an und doch hat sich nach diesem Rekordbetrug kaum etwas getan. Noch immer kann es der Staat nicht mit professionellen Betrügern aufnehmen. Das sagen Menschen, die es bereits versucht haben. Gregor Lischka.
Sie war wohl Deutschlands bekannteste Ermittlerin im Kampf gegen milliardenschweren Steuerbetrug. Dann quittierte Anne Brohrhilker öffentlichkeitswirksam ihren Dienst als Oberstaatsanwältin und wechselte als Geschäftsführerin zur NGO Finanzwende, um nach eigener Aussage dort den Kampf gegen Finanzkriminalität aufzunehmen. Beispiel die Cum-Cum-Geschäfte, die aus ihrer Sicht immer noch kaum aufgearbeitet seien.
Der Schaden bei Cum-Cum-Geschäften ist unfassbar hoch. Also konservative Schätzungen gehen von etwa 28,5 Milliarden aus. Wird einem echt schwindelig, wenn man diese Summe hört.
Heute stellte Brohrhilker ihre Ziele für ihre neue Arbeit vor. Sie fordert, die Justiz muss besser aufgestellt und der Lobby-Einfluss zurückgedrängt werden.
Sie müssen sich vorstellen, dass die Behörden, auch die Bundesbehörden, alle nicht gut ausgestattet sind mit Personal. Die haben alle wenig Personal am Start, sind im Grunde genommen alle überlastet und sind dann diesen massiven Einflüssen aus der Finanzlobby, die wahnsinnig viel Geld eingeben, die natürlich auch geschult sind darin, in dem, was sie tun, sind diesen Einflüssen ausgesetzt.
Dass deutsche Behörden einiges an Nachholbedarf in Sachen Finanzkriminalität haben, das wird ihnen auch von offizieller Stelle aus dem Ausland bescheinigt. So kritisierte etwa die globale Anti-Geldwäsche-Organisation FATF vor gut 2 Jahren, Deutschland weise in diesem Bereich grobe Mängel auf. Bundesfinanzminister Christian Lindner hat darauf eigentlich längst reagiert. Vor gut einem halben Jahr legte er dem Bundestag einen ersten Gesetzesentwurf zum Aufbau einer neuen Behörde vor, dem Bundesamt zur Bekämpfung von Finanzkriminalität, kurz BBF.
Wir schlagen damit ein neues Kapitel bei der Bekämpfung der Geldwäsche auf.
Das BBF soll verschiedene Kompetenzen unter einem Dach bündeln. Massiv Personal einstellen, um Finanzströme zu analysieren und kriminelle Netzwerke aufdecken zu können. Schon in diesem Jahr sollte die Behörde aufgebaut werden, im kommenden Jahr in Köln und Dresden ihre Arbeit aufnehmen. Nur, die Ampelkoalition kann sich intern nicht einigen. Der Zeitplan ist gekippt. Gerhard Schick, Kollege vom Bürgerverein Finanzwende, kritisiert das aktuelle Erscheinungsbild der Ampelkoalition. Beim Bürgergeld habe man monatelang darüber diskutiert, wie man dort Einsparungen erzielen könne.
Wenn man das mal vergleicht, dass auf der anderen Seite illegale Gewinne von Banken in Milliardenhöhe gemacht worden sind und darüber der Bundesfinanzminister kein einziges Wort verliert, dann merkt man, dass die Maßstäbe offensichtlich völlig schief geworden sind.
Erklärtes Ziel von Brohilker und Schick, Steuerbetrug im Milliardenbereich dürfe nicht sanfter behandelt werden als Sozialhilfebetrug. Während die einen sich allerdings eher auf der unteren Leiter der sozialen Hierarchie befinden, stehen Finanzkriminelle aber oft sehr weit oben, erklärt Dominik Enste, Experte für Wirtschaftskriminalität am Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln.
Also tatsächlich kann man, wenn man sich das anschaut, sagen, dass die Führungskraft, die besonders gut, besonders erfolgreich und besonders clever ist und die man gerne beschäftigen möchte, sprich Menschen, die ehrgeizig sind, Menschen, die ein gewisses Talent haben, die das dann am Ende eben zum Teil auch ja in die andere Richtung nutzen.
Und genau solche Personen verfügen oft auch über die nötigen Ressourcen, um Ermittlungen von vornherein zu verhindern oder ihnen leichter zu entgehen. Noch jedenfalls.
Was tun gegen Finanzkriminalität? Das war der Beitrag von Gregor Lischka. Es ist eine Herkulesaufgabe, ein echtes Mammutprojekt, die Grundsanierung der Riedbahn. Die Zustrecke ist mit über 400 Zügen pro Tag Hauptschlagader der Deutschen Bahn. Seit gestern Abend ist sie komplett für die Sanierung gesperrt. Der Verkehr wird umgeleitet. Bis kurz vor Weihnachten wird das Ganze dauern. Und selbst Bahnchef Richard Lutz ist angespannt.
Angst vorm nicht gelingen, die schwingt natürlich immer mit, aber wir sind wirklich maximal gut vorbereitet, auch auf die nächsten 5 Monate hier auf der Riedbahn. Und ich habe maximales Vertrauen in das Team und viel besser vorbereiten kann man es nicht. Es wird gut werden, es muss uns auch gelingen, weil es gibt ja keine anderen Konzepte, die irgendwie die Dinge besser machen. Deshalb ist es, glaube ich, auch richtig und auch mutig, die Dinge jetzt anders zu machen, radikal anders als früher. Und wir alle müssen natürlich ein Stück weit in den nächsten Monaten auch damit umgehen, wenn mal irgendwie eine Kleinigkeit schiefläuft. Da müssen wir daraus lernen, müssen es besser machen für die nächsten 40 Korridore. Aber ich glaube, dass es auch ein wichtiges Signal ist in der Gesellschaft und für das Land, dass wir jetzt die Dinge anpacken, dass wir die Dinge nicht klein oder schön reden, sondern sagen, wir gehen jetzt wirklich ins Machen und ins Umsetzen. Wir fangen an.
Angst und Zuversicht bei Richard Lutz, dem Bahnchef, und ein Appell an die ganze Bevölkerung. Tag 1 der Riedbahnsperrung. Anke Petermann hat sich in den Notverkehr gestürzt.
Wer aus Richtung Basel kommend über Freiburg und Karlsruhe zum größten deutschen Flughafen in Frankfurt am Main will, für den endet die Bahnreise am Hauptbahnhof Mannheim. Dort weisen violette Streifen am Boden und Servicepersonal in weißen Westen den Weg zu den Ersatzbussen. Will nennt nur seinen Vornamen. Er ist auf dem Weg in die USA und sagt dem SWR:
Es funktioniert jetzt dann ganz okay. Alles war pünktlich, alles war sehr gut organisiert hier. Ich kann mich wirklich nicht beschweren, alles funktioniert sehr gut.
Weiter nördlich in Frankfurt am Main fahren von Ersatzverkehrhaltestellen am Bahnhof Seiteneingang ebenfalls Busse, nämlich Richtung Mannheim in die vielen südhessischen Orte, die für 5 Monate vom Schienenverkehr abgeschnitten sind, darunter Groß-Gerau und Gernsheim. Der Ersatzverkehr sei mit 150 Bussen reibungslos angelaufen, sagt Felix Thielmann von DB Regio.
Mit ca. 1000 bis 1200 Fahrten pro Tag auf 12 Linien, sodass an den meisten Haltestellen jetzt seit gestern Abend ein Busbetrieb im 5 bis 15 Minuten Takt sichergestellt ist.
Mithilfe von 400 zusätzlichen Busfahrern in 14 europäischen Ländern rekrutiert, geschult und gecoacht. Allerdings sprechen nicht alle gut Deutsch, gibt Thielmann zu. Und so bleibt offen, ob ein Einzelfall ist, was Gerolf Konrad auf seiner Fahrt erlebte.
Katastrophe. Der Busfahrer, der kann 2 Worte Deutsch. Der hat sich trotz 2 Navis nicht verfahren, mit 45 Minuten Verspätung. Weil er das Navi nicht versteht. Stellen Sie sich mal vor, in dem Bus passiert ein medizinischer Notfall. Der ist noch nicht mal in der Lage, den Rettungskräften zu sagen, hier und hier bin ich.
Doch das sei geregelt, so Felix Thielmann von DB Regio.
Da haben wir einen eigenen Prozess, wo die Fahrerinnen und Fahrer mit der jeweiligen Leitstelle in Kontakt treten können, die dann auch einen Muttersprachler im Einsatz haben, um dann zu vermitteln und sofort dann den Rettungsprozess anzustoßen.
Zum Deutschkurs verpflichten könne man das neue Personal nicht. Und ohne die Kräfte aus ganz Europa gäbe es keinen Ersatzverkehr für die Generalsanierung, sagt der dafür Zuständige. Wichtig sei,
dass wir diesen Betrieb auf die Straße bekommen, weil sonst wäre der Ärger noch größer, wenn wir ihn gar nicht erst zum Starten bringen können.
Doch angesichts des immensen Sanierungsstaus auf der Strecke durch Südhessen und Baden hält die Deutsche Bahn das System Vollsperrung plus Generalsanierung von Gleisen, Oberleitungen, Signalen, Weichen, Brücken und Bahnhöfen auf den 75 Kilometern der Riedbahn für alternativlos. 300 Fern-, Regional- und Güterzüge muss sie dafür umleiten. Im Westen über Mainz und Worms, im Osten über Darmstadt und Heidelberg, Beides ohnehin voll ausgelastete Strecken. Im Fernverkehr lief der erste Tag dennoch weitgehend reibungslos. Die zusätzliche halbe Stunde Fahrzeit steht im Fahrplan und ist in die Umsteigeverbindungen eingearbeitet, sodass viele Reisende am Frankfurter Hauptbahnhof sagten, sie wissen und spüren nichts von Bauarbeiten auf der Strecke nach Basel. Freuen könne man sich auf die Zeit nach dem Fahrplanwechsel Mitte Dezember, sagt Wolfgang Weinhold, Leiter des Riedbahnprojekts bei der Deutschen Bahn. Das Unternehmen liefere dann
einen störungsfreien Betrieb, also eigentlich das, was Sie immer von uns erwarten dürfen und was wir in den letzten Jahren nicht produziert haben.
Hoffnung auf Besserung. Anke Petermann über Tag 1 der Riedbahnsperrung. Und noch dies unverhoffter Geldsegen für die Justiz in Dresden. 2,6 Milliarden Euro aus Bitcoins, die irgendwann wahrscheinlich dem Fiskus zugutekommen werden. Daniela Karls.
Die sächsische Generalstaatsanwaltschaft hat in Zusammenarbeit mit einer Wertpapierhandelsbank rund 50.000 Bitcoins zu Geld gemacht. Mehr als 2,6 Milliarden Euro wurden durch die Verkäufe auf Online-Handelsplätzen erzielt, teilte die Behörde heute mit. Es ist ein bundesweit einmaliger Vorgang. So viel Geld wurde noch nie durch eine Notveräußerung von sichergestellten Vermögenswerten erlöst. Sächsischen Ermittlern waren die Bitcoins Anfang des Jahres im Zusammenhang mit Ermittlungen gegen den Betreiber einer illegalen Streaming-Plattform von dem Hauptbeschuldigten übertragen worden. Die Anklage gegen den Beschuldigten wurde vor dem Leipziger Landgericht erhoben. Der Prozess ist allerdings noch nicht eröffnet. Die Generalstaatsanwaltschaft hatte sich dennoch entschieden, die Bitcoins jetzt schon zu veräußern, um einen zu großen Wertverlust zu verhindern. Sollte der Beschuldigte verurteilt werden, könnten die 2,6 Milliarden Euro der sächsischen Staatskasse zugutekommen, abzüglich möglicher Ansprüche von Dritten.
Gutes Investment in Dresden und damit an die Börse zu Claudia Werle. Der Internationale Währungsfonds, Frau Werle, hält ja im kommenden Jahr ein etwas stärkeres Wachstum der Weltwirtschaft für möglich. Was genau?
Ja, es wird damit gerechnet, dass der Handel mit Waren und mit Dienstleistungen ab diesem Jahr anziehen wird und das, obwohl die äußeren Rahmenbedingungen recht schwierig sind. Wir haben ja mehr und mehr grenzüberschreitende Handelsbarrieren. Also die EU-Kommission hat beispielsweise vorläufig hohe Sonderzölle auf Elektrofahrzeuge aus China verhängt. Es werden Gegenmaßnahmen von der Volksrepublik erwartet. Auch die USA haben neue Zölle gegen China auf den Weg gebracht. Und das sind jetzt wirklich nur ein paar Beispiele von vielen. Und auch die Inflation bleibt ja nach wie vor ein Thema in vielen Ländern. Was Europa betrifft, da wird der IWF optimistischer. Es gebe Anzeichen für eine Erholung für Deutschland. Da sind die Ökonomen aber eher zurückhaltender. Das Wirtschaftswachstum verlaufe eher schleppend. Zuletzt ist die Produktion in vielen Betrieben zurückgegangen. Viele Unternehmen haben weniger Aufträge erhalten. Die Finanzmarktprofis werden auch etwas skeptischer, wenn sie in die Zukunft schauen. Das zeigt das jüngste Umfrageergebnis des Zentrums für europäische Wirtschaftsforschung. Hier in Deutschland spielt einfach die Industrie nach wie vor eine ganz große Rolle. Viele Branchen, viele Unternehmen sind im Umbruch. Sie sind dabei, sich neu zu orientieren.
Dann schauen wir mal auf die Aktienmärkte heute. Wie verhält sich der DAX?
Der ist gestern mit einem deutlichen Minus in die neue Handelswoche gestartet. Heute geht es weiter nach unten. Er steht jetzt bei 18.523 Punkten. Immerhin, er stand schon deutlich tiefer heute.
Der US-amerikanische Dow Jones dagegen mit neuen Rekorden. Wer sind da die Kurstreiber?
Vieles hängt mit Donald Trump zusammen. Der Präsidentschaftskandidat wirbt ja mit niedrigeren Steuern, mit weniger Regulierungen in allen Bereichen. Und davon verspricht man sich satte Gewinne. Zuversicht bei den Händlern sorgt auch die nach wie vor anhaltende Hoffnung auf Zinssenkungen durch die US-Notenbank. Ob es tatsächlich dazu kommen wird, ist aber noch keine ausgemachte Sache.
Ja, die Zinswende lässt noch auf sich warten. Dennoch die US-Banken mit satten Gewinnen. Sind denn die Anleger damit zufrieden?
Die Reaktionen sehr unterschiedlich. Was man aber wirklich sagen kann, das Investmentbanking läuft derzeit in den USA gut. Es gibt mehr Fusionen, es gibt mehr Firmenübernahmen, es werden mehr Aktien ausgegeben, alles Geschäfte, an denen die großen Banken mitverdienen.
Vom Modehersteller Hugo Boss in Deutschland ist man ja eigentlich Erfolgsmeldungen gewöhnt. Jetzt sägt er die Jahresprognose. Woran liegt's?
Viele Kunden halten ihr Geld zusammen, und zwar nicht nur Kunden hier in Deutschland, vor allem auch Kunden in Asien, vor allem in China. Und das ist der Grund, dass die Jahresprognose nach unten korrigiert wurde. Aktien von Hugo Boss heute mehr als 7% im Minus.
Fehlen noch Umlaufrendite Euro und Gold.
Der Euro wird mit einem $0,0883 gehandelt. Die Umlaufrendite von 2,49 auf 2,46% gesunken. Und für die Feinunze Gold bezahlt man $2,460,52.
Danke, Claudia Werle. Und bei Michael Köhler in Kultur heute im Anschluss geht's in der Gesprächsreihe Freund und Feind um das eigene und das Fremde. Viel Vergnügen. Ich bin Jonas Rehse.